Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Ihr hört eine neue Folge unseres Bücherpodcasts Seitenweise Glück. Herzlich willkommen in unserer kleinen Bücher- und Leseliebe-Welt, würde ich sagen. Wir, das sind ich, Dörte, und
ich, Hella. Ich hätte fast gerade noch gesagt, in unserer Bubble, in unserer Bücherbubble.
Bücherbubble ist auch schön.
Ja.
Ne? Ich habe also so eine kleine literarische Kuschelecke, einfach weil man sich gemütlich über Bücher unterhalten kann und zuhören kann. Allerdings ist nicht immer kuschelig, vielleicht ist es auch nicht so der richtige Aspekt. Also es geht durchaus auch um ernste und raue und ja manchmal auch überwältigende Themen. Und das ist heute auch so ein bisschen der Fall, oder Hella?
Genau, denn wir haben zwei Bücher gelesen, die sich ja um Alleinerziehende drehen. Also es sind zwei alleinerziehende Frauen, die Protagonistinnen in diesen beiden Büchern. Es sind zwei sehr aktuelle Bücher. Das eine Buch ist Only Margot von Ruthie Thorpe.
Und das zweite Buch, über das wir in dieser Folge sprechen, ist von Sarah Gmür, 18. Stock. 18. Stock ist bei Hansa Blau erschienen.
Und Only Margot bei Echo.
So sieht's aus. Und in beiden Büchern, du hast es gerade schon gesagt, spielen Alleinerziehende die Hauptrolle.
Genau, und sie haben auch was gemeinsam, denn sie haben beide Geldsorgen.
Oh, ja, ja, das stimmt. Und sie lösen sie auf unterschiedliche Art und Weise, würde ich mal sagen.
Ja, genau, das stimmt.
Und bevor wir euch jetzt erzählen, auf welche denn so, könnt ihr, wenn ihr wollt, diese Bücher auch gewinnen. Wir verlosen nämlich ein exklusives Bücherpaket aus beiden frisch erschienenen Romanen. Und das geht folgendermaßen.
Ihr hört jetzt ganz aufmerksam zu, denn im Verlauf dieser Folge fällt, ihr kennt das schon, vielleicht wenn ihr schon die letzten Folgen von uns gehört habt, fällt ein Codewort. Dieses Codewort schickt ihr uns als E-Mail an buchclub@bildderfrau.de und ihr habt Zeit bis zum 14. Juni 2025.
Alle weiteren Infos und die Teilnahmebedingungen zu dem Gewinnspiel findet ihr auch nochmal in den Shownotes. So, Hella, lass uns einsteigen.
Genau, wir haben uns überlegt, wir fangen mit Only Margot an. Ich habe gesagt, das ist das leichtere von den beiden Büchern und du hast gesagt, du weißt nicht so richtig.
Ja, ich fand, also das war off Mike so die erste organisatorische Diskussion, die wir geführt haben. Und da sind, haben wir gleich schon wieder gemerkt, wie spannend das ist, sich jetzt genauer über beide Titel zu unterhalten.
Und ich sage direkt vorweg, ich meine mit leichter den Stil dieses Buches, weniger den Inhalt, wie ihr gleich hören werdet. Während ihres Studiums beginnt Margot eine Affäre mit ihrem Professor Mark. Sie ist 19, er Ende 30, verheiratet und Familienvater. Margot wird ungewollt schwanger und ihre Mutter als auch Mark drängen sie dazu, das Kind abzutreiben. Margot ist auch ein bisschen trotzig und entscheidet sich dann für das Kind. Das bedeutet für sie aber auch, sie hängt ihr Studium an den Nagel, sie ist ziemlich schnell nach der Geburt ihren Job als Kellnerin los und hat nicht nur Babysorgen, sondern auch Geldsorgen. Denn ihre Mitbewohnerin, sie hat drei und zwei davon haben genug vom Babygeschrei und ziehen holterdiepolter erstmal aus. Margot muss also jetzt einen neuen Mitbewohner suchen und dann steht plötzlich ihr Vater Jinx vor der Tür. Jinx ist ein ehemaliger Wrestler und der hat auch so allerlei Probleme. Er braucht eine neue Bleibe, sie einen Mitbewohner, also zieht er ein und hilft ihr mit Baby Bodhi. Ein Problem ist gelöst, trotzdem muss Margot natürlich weiterhin Geld verdienen und das macht sie auf eine unkonventionelle Art und Weise, würde ich mal behaupten, denn sie eröffnet einen OnlyFans-Account. Das ist diese Erotik-Plattform, wo es um ja, entsprechende Bilder, Videos und so weiter geht. Erst verdient sie damit nur ein paar Dollar, dann nimmt aber ihr Account Fahrt auf, plötzlich kommt das Geld in Scharen rein, damit aber auch wieder ganz andere Probleme.
Ja, und gleich vorab, für mich die Frage, die mich jetzt natürlich brennend interessiert, Hella, warum meinst du denn, dass das vom Stil her leichter war als 18. Stock?
Ich kam ein bisschen schwer rein, das muss ich sagen. So die ersten 100 Seiten, das habe ich so mit angezogener Handbremse gelesen. Ich weiß nicht, wer von euch das auch kennt, aber manchmal ist man sofort in der Geschichte drin und manchmal quält man sich so ein bisschen durch so ein paar Seiten und hat nicht das Gefühl, wenn man jetzt eine Pause macht, oh, ich muss sofort wieder losdingen. Das hat sich bei mir dann so, ich würde mal so sagen, bummelig ab Seite 100 geändert und dann wollte ich unbedingt weiterlesen, weiterlesen, weiterlesen. Und ich fand, vom Sprachstil war es eben ein bisschen lockerer und einfacher zu lesen als 18. Stock. Obwohl es ja auch spannende Erzählstrukturen bei Only Margo geht, denn sie erzählt manchmal aus der Ich-Perspektive und manchmal in der dritten Person über sich quasi. Sie begründet das auch. Hast du das noch in Erinnerung?
Ja, ja. Ich habe es mir sogar angestrichen, ganz kurz mal. Wir blättern beide in unseren Büchern.
Ich habe eine Ecke reingemacht.
Ja, ich auch. Also vielleicht nochmal zur Erklärung. Das hat mich nämlich am Anfang auch irritiert. Ne? Das Buch ist eigentlich aus einer Ich-Perspektive geschrieben und Margot tritt als Ich-Erzählerin auf. Und dann sagt sie selbst an einer Stelle, die wirst du gleich vorlesen, Hella, ich sehe es schon, aufgeklappt, mit aufgeklapptem Buch hier, erklärt sie an einer Stelle, warum sie manchmal bewusst in die Sie-Perspektive springt.
Also steht es auf Seite 15, um es genau zu sagen. Da schreibt sie, tatsächlich hilft es mir, in der dritten Person zu schreiben. Es ist weitaus einfacher, Mitgefühl für die Margot von damals zu haben, als zu versuchen, mein damaliges Handeln und die Gründe dafür zu erklären. Also es ist ein bewusst gewähltes Stilmittel von der Protagonistin und dann natürlich auch Autorin. Aber ich finde, da bekommt man so auf so eine ganz fast schon einfache Art und Weise so viel über das Innenleben dieser Figur mitgeteilt, der es ja auch offensichtlich schwer fällt, das noch einmal zu rekapitulieren.
Ja, und absolut. Und gleichzeitig ist es ein ganz bewusstes, wirklich spannendes Spiel mit Erzählperspektiven von Ruthie Thorpe, der Autorin. Und an einigen Stellen wird das ja auch nochmal inhaltlich ganz bewusst im Buch eingebracht. Ne? Also Margot, die Protagonistin, erinnert sich zum Beispiel an Diskussionen in ihrem literaturwissenschaftlichen Seminar. Sie hat Literatur studiert, ein Semester lang meine ich, bis sie dann halt das Verhältnis mit dem Professor begann. Aber der hat auch ganz viel über Erzählperspektiven diskutiert und es ging an einer Stelle, und jetzt möchte ich auch noch mal kurz was vorlesen, weil ich finde, das macht nämlich eigentlich eine ganz, ganz spannende Metaebene auf in dem ganzen Buch. An einer Stelle spricht sie so über Charaktere und Bücher und darüber, ja, was der Professor dazu sagt. Ich lese vor. Mark hatte darauf beharrt, dass Charaktere nicht echt waren, dass sie keine Seele hatten, weil sie keinen realen Körper und Geist besaßen. Sie seien immer Spielfiguren des Autors. Unsere Aufgabe, sagte er, besteht darin, den Autor zu verstehen, nicht die Figuren. Die Charaktere seien bloß Farben. Es ginge darum, das Bild zu betrachten, das mit diesen Farben gemalt sei. Und das ist ja schon so ganz eigentlich eine literaturwissenschaftliche Metaebene, die da in diesen Roman eingebracht wird, der über was, eigentlich über was ganz anderes geht. Und das fand ich total spannend. Und Hella, was ich dich fragen wollte zu diesem Satz. Hast du beim Lesen des Buches manchmal drüber nachgedacht, wie wir in unserem Bücherpodcast Literatur und Romane besprechen?
Nein. Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich ein Buch lese, dann denke ich auch eigentlich super selten darüber nach, dass wir darüber noch sprechen tatsächlich. Also ich mache mir auch erst die meisten Gedanken dazu im Nachgang, wenn ich komplett fertig bin. Also ganz selten mache ich mir halt so ein paar Ecken rein und sonst bin ich völlig eingetaucht in das Buch und erst im Nachgang überlege ich mir, was würde ich dir da jetzt gerne zu erzählen, was für mich wichtig, was sind für mich so vielleicht Keywords oder Erzählstrukturen oder wie auch immer.
Oder Themen.
Ja, machst du es schon beim Lesen?
Ich mache mir beim Lesen immer mal Notizen, Eselsohren rein, wenn ich digital lese, kleine Screenshots und so. Das schon, wie jetzt von dieser Stelle zum Beispiel, weil ich es total spannend fand, weil ich schon darüber nachgedacht habe, dass wir dann ja aus einer wissenschaftlichen Perspektive klar oft darüber reden, was wollte uns der Autor, die Autorin damit sagen. Und so ordnet man ja auch Bücher ein. Aber wir reden auch oft darüber, haben wir jetzt die Handlungsweise der Hauptfigur verstanden? War das für uns nachvollziehbar? War die uns sympathisch zum Beispiel auch? Also ich finde, das ist so eine Mischung. Aber für mich ist das ja nicht ein Zeichen, irgendwie naiv oder nicht wissenschaftlich auf Bücher zu schauen, sondern eher auch ein Zeichen dafür, wie mitgerissen wir sind und wie wir in diese Welt verschwinden zwischen den Charakteren und den Figuren, die da halt aufgemacht wird sozusagen. Also in dem Moment, in dem ich ganz aktiv mit einem Protagonisten, mit einer Protagonistin mitleide und mitfühle und mitfiebere und das auch mit dir austauschen möchte, mich darüber, ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, wie mitreißend ein Buch für mich geschrieben ist. So.
Aber da wurde ja jetzt gesagt, wir müssen gar nicht die Figuren verstehen, sondern wir müssen den Autor verstehen. Und da würde ich jetzt nicht hundertprozentig mitgehen.
Weil, genau, das weil, meinte ich, ja.
Ne? Ja. Ja, okay, dann sind wir uns einig.
Ja gut, auf jeden Fall. Gut, also kleiner Ausflug. Ja. Wir werden weiterhin mit einer, sagen wir mal, literarischen Mischung
Bücher besprechen.
Ja, du jetzt hast du ja gerade schon etwas von Marc zitiert. Und Marc ist ja ein Typ, der erst überhaupt gar nichts mit seinem unehelichen Kind zu tun hat, nicht mit Bodhi zu tun haben will. Dann taucht sogar auch seine Mutter bei Margot auf und lässt sie eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterzeichnen. Sie kriegt ein bisschen Kohle, das Kind kriegt so einen Treuhandfonds für später. Und damit ist erstmal die Sache geritzt. Und das ist natürlich übel.
Ja, also ich habe mich da, auch Beispiel dafür, ich habe mich so geärgert über Marc und darüber, wie er so aus der Verantwortung zieht, auch überhaupt nicht sieht, dass das ja schon ein Stück weit ein moralisches Fehlverhalten von seiner Seite aus ist, da etwas mit einer 19-jährigen Studentin anzufangen, während er 38 ist, so, ne, das ist jetzt vielleicht nicht verboten, aber man kann sich ja durchaus auch mal Gedanken, also er sieht keinerlei Fehlverhalten auf seiner Seite. Und gut, sie sagt auch immer, das möchte sie ihm gar nicht vorwerfen, weil sie sich da auch halt mit vollem Gewissen drauf eingelassen hat und da nicht ausgenutzt wurde oder sich hier nicht ausgenutzt gefühlt hat oder ähnliches. Aber so wie er so völlig jegliche Verantwortung für die, ne, dafür erstmal von sich wegschiebt und dann die Mutter ins Spiel kommt und dann gibt es dann noch ein paar andere Sachen, die nachher angestrengt werden, dass er da, ja, dass dann plötzlich da wieder auftaucht und Forderungen stellt und so. Das fand ich schwierig und ich finde, das war für mich auch so ein Thema, was Ruthie Thorpe, um jetzt wieder zur Autorin zu kommen und was sie uns vielleicht damit sagen möchte, vielleicht, wir vermuten ja nur, aber so ein bisschen diese, ja, das Moralverständnis Männer und Frauen betreffend und wie sich Frauen zu verhalten haben und was richtig ist und was eben nicht und so, das macht sie an verschiedenen Stellen auf, auch zum Beispiel mit Margos, ja, Sexarbeit für Onlyfans, so, ne, die Frage, ist das richtig, ist das falsch, darf man das als Mutter und so weiter, ne, die oft von Männern aufgemacht wird, zeigt so ein bisschen auch, sondern finde ich schon eine Form von Bigotterie. Mhm, ne?
Definitiv.
Und ja, das finde ich ein interessantes, spannendes Feld. Und ja, fand das Wahnsinn, wie sich Margot da für ihr Alter auch so krass durchgeschlagen hat. Ne? Mit einer Kraft und mit einer Klarheit, aber auch mit einer Reflexion. Das fand ich beeindruckend.
Ich finde, für mich hat sie da auch so einen Wandel durchgemacht als Protagonistin, weil ich finde, dass sie an einem Punkt, ich kann den gar nicht so ganz genau ausmachen, aber schon als sie sich dann entschließt, diesen Account zu öffnen, als es dann Fahrt aufnimmt, als sie dann auch zwei andere Mädels ja näher kennenlernt, die das auch machen und die dann zusammenarbeiten und so Content kreieren und so, da wirkte sie für mich plötzlich super erwachsen, auch in der Art und Weise, wie sie so sprach. Und vorher hatte ich nicht so dermaßen den Eindruck. Also vorher war man auch noch unter diesem Eindruck, sie ist erst 19 und fängt gerade an zu studieren und so. Und später, finde ich, rückte das so ein bisschen in den Hintergrund. Da war sie plötzlich 29 für mich quasi. Also ging das auch so, dass sie plötzlich irgendwie erwachsener wirkte? Oder ist das so eine Entwicklung, die sie auch durchgemacht hat, weil sie natürlich sich jetzt auch um dieses Kind kümmern musste, die Interessen dieses Kindes waren, ihre Interessen als alleinerziehende Mutter, sich durchsetzen, sich behaupten. Ich finde, sie konnte sich sehr gut auch ausdrücken, dann in Gesprächen zum Beispiel mit dem Jugendamt oder mit so einer Psychologin und so. Da war sie für mich irgendwie erwachsener.
Mhm. Vielleicht auch einfach in ihre Rolle reingewachsen. Ne? Oh. Ich glaube, in ihre Rolle als Mutter, das vor allen Dingen. Und dann aber auch, ja, so ein Stück weit lernt sie ja mit der Verantwortung umzugehen, die sie damit trägt, ja, auch, ne, für sich selbst, für das Baby vor allen Dingen. Und das, ich fand, das war auch so eine ganz schön beschriebene Mutter-Kind-Beziehung irgendwie. Also der Bodhi, das war halt dieses kleine Kindchen. Und es ging gar nicht die ganze Zeit um ihn irgendwie, finde ich, ne. Aber er war halt immer da und es war klar, dass vieles, was sie macht und anstrengt, einfach aus dieser riesengroßen Liebe von ihr zu ihm kommen.
Ja.
Ne? Ja, und gleichzeitig wurden halt so vor allen Dingen Mutter-Tochter-Beziehungen auch nochmal oder Mutter-Kind-Beziehungen auch nochmal anders dargestellt. In ihrer Beziehung zu ihrer Mutter zum Beispiel und in der zu ihrem Vater, die ja eine ganz besondere ist. Und das, finde ich, waren so ganz viele spannende verschiedene Richtungen, die da aufgemacht wurden.
Wir beide waren ja bei einer Lesung von Ruthie Thorpe.
Mhm, hier in Hamburg, genau.
Genau, ja. Zu Only Margot. Und vorher habe ich immer schon diese mega Werbebanner zu diesem Buch gesehen und habe gedacht, ach, klingt irgendwie spannend. Dann war natürlich irgendwie klar, Wrestling spielt auch eine Rolle. Hätte ich nicht Ruthie Thorpe gelauscht bei dieser Lesung, mit welcher Begeisterung sie über Wrestling gesprochen hat, weil das eine ihrer Leidenschaften ist, das zu verfolgen, wäre ich gesagt, oh, das ist so, das schreckt mich jetzt eher ab tatsächlich. Aber eigentlich war es ganz cool, da auch mal in so eine Welt abzutauchen, in die Vergangenheit von Jinx, dieses Wrestling-Umfeld und so. hätte ich nicht gedacht, dass ich jemals sagen würde, ja, das klingt doch gut.
Absolut, vor allen Dingen, weil es einfach so gut passt in die Handlung. Ne? Es ist jetzt nicht irgend so ein zufällig dahergekommener Handlungsstrang, der damit eingebaut wird, weil Ruthie Thorpe gerne selbst Wrestling verfolgt, sondern es hat sich ja absolut eingefügt, so in dieses auch in dieses Thema Onlyfans, weil man ja ziemlich schnell gemerkt hat und weil auch Margot das merkt, dass da relativ große Parallelen bestehen, ne? In diesem Erfinden von Geschichten, von Charakteren, von Figuren. Das, was Jinx da gemacht hat in dieser Wrestling-Welt, macht sie ja dann mit ihrem Onlyfans-Charakter eigentlich, ne?
Genau, und das immer weiterspinnen, ne? So eine richtige, ja, Geschichte zu entspinnen um einen Charakter. Und in dem Fall ist natürlich sie auch ein Charakter auf Onlyfans dann im Grunde.
Mhm. Wahnsinn. Ja, und das ohne das eine oder andere zu verherrlichen, ja, finde ich so ein bisschen. Das fand ich auch ganz interessant, weil, das muss man dazu sagen, das wird schon explizit beschrieben und auch mit ihren Worten quasi, was sie da macht, was sie zeigt, ihre Brüste und wie viel Nacktheit und so und auch was so für Geschichten sie sich überlegt und sowas und welche Grenzen sie wann überschreitet. Also die Sprache ist schon
derbe.
Ja, teilweise, oder? Ne? Ja. Ja, es ist letztendlich, ich glaube auch, und da vielleicht, weiß nicht, müsste man nochmal gucken. Und da hilft natürlich auch die Erzählperspektive. Also in dem Moment, in dem es die Ich-Perspektive ist, sind es nochmal so.
Ah, das wäre jetzt eine gute Frage, dass, ob diese derbere Sprache in der Ich-Perspektive oder in der dritten Person beschrieben wird. Mein Gefühl, ich kann es jetzt nicht belegen, weil da müssten wir jetzt im Buch noch ganz viel nachgucken. Ich würde sagen, aus ihrer Sicht.
Ja, dann sind es halt auch mal mehr ihre Worte. Und ich finde manchmal sozusagen, das ist dann halt, ja, die Sprache des Buches, aber eben auch Margos Sprache so ein bisschen, ne? Und das ist dann halt wie eine 19-Jährige in unserer Zeit. Ich glaube, so 2019 ist das Setting der Handlung. Ne?
2018,
genau. Also auch noch eine Zeit, wo ich kenne mich mit Onlyfans nicht aus, aber vielleicht auch nochmal anders oder auch anders funktioniert hat und vielleicht auch noch nicht so bekannt war wie heute, oder?
Das sagte Ruthie Thorpe in ihrer Lesung auch, dass sie das bewusst so angesetzt hat, als die erst damit begonnen wurde, damit so richtig Kohle zu machen. Und das war für sie in der Recherche dann auch ein bisschen schwieriger, weil sie natürlich mit Frauen sprechen wollte, die damals auch schon auf Onlyfans waren und nicht jetzt welche, die das jetzt erst machen.
Hm.
Tatsächlich fand ich auch ganz spannend. Sie erzählte ja auch, dass es gar nicht so viele gab, die sich da so in die Karten gucken ließen und sie da Mühe hatte, welche zu finden, die dann all ihre Fragen beantwortet haben.
Ja, und das Buch wirft natürlich auch dann auch Fragen wiederum auf, ne? Also ich finde das einfach eine ganz interessante Perspektive auch darauf, was sich Margot da traut, wie sie das ja dann auch so wirtschaftlich fast angeht und unternehmerisch auch so ein bisschen, ne? Mit Drehbücher schreiben und so, weil sie ja eigentlich, das wird ziemlich schnell klar, ja, super talentiert ist auch, ne? Also das ja kann auch. Und Marc, ihr Professor, wird ja eigentlich auf sie aufmerksam, weil sie irgendwie einen Wahnsinnsaufsatz schreibt und er sie dann fragt, was machst du denn hier auf diesem College? Du könntest nach Harvard gehen, so. Und dieses Talent, merkt man, steckt sie dann so komplett in diese Onlyfans-Geschichten. Und nichtsdestotrotz ist es halt eben dann auch Sex, der da eine große Rolle spielt. Und sie beschreibt es auch, dass es halt nicht nur auch positiv für sie ist, ne? Oder die Bedenken, die ihre Mutter dann hat, die sofort schockiert ist und sagt,
wie kannst du nur?
Ja, und hör damit auf und so und ganz spannend, ne? Und dann wiederum, ja, ganz viele Männer, die das irgendwie bewerten und beurteilen und letztendlich dann aber nur männliche Abonnenten, die da ihren Account nutzen und so. Also ich finde so, es gibt vieles zum drüber nachdenken danach.
Apropos drüber nachdenken, lass uns noch mal kurz über den Titel nachdenken.
Ja.
Weil ich finde, Only Margot, also besser geht's ja wohl nicht bei dieser Thematik. Tatsächlich heißt das Buch ja nur in der deutschen Übersetzung Only Margot. Und sonst heißt es immer Margot's Got Money Trouble. Und ich muss sagen, das ist ja schon fast langweilig im Vergleich zu dem deutschen Titel tatsächlich.
Finde ich auch. Ich finde, der ist auf den Punkt.
Ja.
Also ich weiß nicht, wer da beim Verlag oder wo sich das ausgedacht hat, aber
fantastisch.
Hut ab, finde ich auch.
Ja. Und es wird ja gerade das Buch auch als Serie verfilmt, als achtteilige Serie für Apple TV. Heißt dann natürlich auch Margot's Got Money Trouble. Und die Besetzung liest sich ja auch wie das Who is Who von Hollywood.
Wirklich?
Elle Fanning spielt Margot. Dann Michelle Pfeiffer spielt die Mutter von Margot. Nicole Kidman spielt auch mit. Ich habe nicht rauslesen können, welche Rolle Nicole Kidman spielt. Wahrscheinlich ist das noch unter Verschluss. Ich weiß es nicht. Ich konnte es nicht recherchieren.
Interessant, was gibt es denn noch für eine Frauenrolle? Vielleicht bekommt die Mutter von Mark eine größere Rolle. Und weil da ist ja auch Geld und so, wird klar, ne? Er trennt sich von seiner Frau und zieht dann irgendwie wieder zu seiner Mutter im Buch. Und einmal besucht Margot ihn da und das ist dann so ein herrschaftliches Anwesen. Ja. Das wäre doch so eine Nicole Kidman-Rolle eigentlich, ja, oder?
Oder die Psychologin vielleicht für später. Ich finde, Nicole Kidman bräuchte ja eine tragendere Rolle. Also klar, die Psychologin hat natürlich, da geht es dann um Sorgerechtsstreitigkeiten, hat natürlich auch Relevanz, weil sie was entscheiden kann. Aber die Mutter von Mark, ja, die könnte man durchaus auch noch ausbauen.
Ja, ja, die
in
ist
dieser
ja so eine,
achtteiligen Serie.
Ist ja eine Antagonistin eigentlich, ja, ne? Also eine aktive auch. Kann ich mir vorstellen. Oh, wir verfolgen das mal und geben euch, sobald wir es wissen, ein kleines Update.
Genau, bei Apple TV dann 8 Teile.
Krass, da bin ich gespannt drauf, weil da geht's mir wie bei so vielem, wenn ich so Bücher lese, die schon sehr auf eine sehr intensive Art und Weise Themen behandeln, wo ich mich schon frage, wie wird das dann wohl bildlich dargestellt? Also auch ihre Arbeit für OnlyFans und so.
Und vor allen Dingen die TikToks, die mit den anderen beiden Mädels gemacht hat, die waren ja total, ich habe sie zumindest als super skurril empfunden, was sie da für Geschichten sich überlegt haben. Und das ist dann auch interessant, ob sie das so eins zu eins so.
Total, aber halt eben einfach super spannendes Thema, so zwischen Realität und sozialen Medien und was man da halt einfach eben auch nicht das Leben, sondern auch Geschichten erzählt, ne? Oder eine Persona verkörpert oder sowas. Also das sind ganz, ganz, ganz aktuelle Themen, finde ich.
Ja, absolut. Ich finde, aktuell bleiben wir auch beim zweiten Buch. Und bevor wir jetzt dazu kommen, könnte hier Werbung kommen?
Werbung.
Bevor es mit dieser Folge Seitenweise Glück weitergeht, wollen wir euch ein bisschen mehr über eine ganz frische Neuerscheinung erzählen.
Und zwar über den Roman Elbnächte, Lichter über St. Pauli von der Autorin Henrike Engel. Ist ein historischer Roman, der uns mitnimmt ins Jahr 1913 in Hamburg.
Dort treffen wir Luise, eine junge Frau, die aber von einem Tag auf den anderen bettelarm wird, denn ihr wohlhabender Mann verschwindet spurlos und mit ihm das ganze Geld. Sie lässt sich nicht unterkriegen und wagt einen Neuanfang. Mit der ehemaligen Prostituierten Ella eröffnet Luise eine Bar im berühmt-berüchtigten Stadtteil St. Pauli. Dann geschieht allerdings in der Nachbarschaft ein Mord und die beiden Frauen verstecken den mutmaßlichen Mörder, denn sie sind überzeugt, der Mann ist unschuldig. Und schnell geraten Luise und Ella in die Tiefen der Hamburger Unterwelt 1913.
Historie mit einer Portion Krimi dazu. Also, und weißt du, Hella, was mir besonders viel Spaß gemacht hat bei diesem Roman?
Erzähl mal.
Dass das Ganze in Hamburg spielt und wir wohnen ja in Hamburg und mir sind schon auf den ersten Seiten Orte begegnet, die ich kenne, auch aus meinem Alltag. Der Alster-Pavillon am Jungfernstieg zum Beispiel oder der Spielbudenplatz auf St. Pauli. Und der ist aber beschrieben, wie sie halt im Jahr 1913 waren. Das fand ich richtig, richtig cool zu lesen.
Hattest du beim Lesen dann auch das Gefühl, direkt dort an diesen Orten zu stehen?
Ja, irgendwie kam das auf, ja.
Es könnte daran liegen, dass die Autorin Henrike Engel auch schon Drehbücher geschrieben hat. Henrike Engel ist ein Pseudonym und dahinter steckt nämlich Tanja Weber. Und die hat die Drehbücher geschrieben für Serien wie Verliebt in Berlin und Türkisch Wandfänger. Die kennen viele von uns.
Und jetzt also diesen Roman über Verbrechen, Vergnügen und Verrat im historischen Hamburg. Elbnächte, Lichter über St. Pauli von Henrike Engel ist als Paperback bei Ullstein erschienen. Der Roman kostet 15,99 € und ihr bekommt ihn überall da, wo ihr gerne Bücher kauft.
Mehr Infos gibt's auch auf www.ullstein.de und natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und dort erfahrt ihr auch, im Herbst gibt's Nachschub, der zweite Band der Elbnächte-Reihe erscheint.
Viel Spaß beim Lesen.
Werbung Ende.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei und wir sind schwuppsdiwupps im 18. Stock. Und zwar in dem Roman von Sarah Gmür.
Und bevor du uns erzählst, worum es geht, spitzt die Ohren, denn das Codewort für diese Folge ist Familie.
Genau, Codewort ist Familie. Schreibt dieses Codewort in einer E-Mail an buchclub@bildderfrau.de. Ihr könnt mitmachen bis zum
14. Juni 2025.
Teilnahmebedingungen in den Shownotes. Wir freuen uns auf eure E-Mail. 18. Stock heißt das Buch von Sarah Gmür und es geht um Wanda. Wanda hatte sich ihr Leben wirklich anders vorgestellt. Ganz, ganz anders. Nach dem Abi ist sie nämlich auf die Schauspielschule gegangen.
und war voller Hoffnung, voller Energie und auch voller Talent und ist dann schwanger geworden. Und jetzt lebt sie mit ihrer 5-jährigen Tochter Carly in einem Plattenbau in Berlin, hinter der Frankfurter Allee wird der verortet im Roman, hoch oben im 18. Stock. Und hier oben, da wankt nicht nur das Haus im Wind, als wäre es besoffen, heißt es auf der ersten Seite des Romans. Hier kommt auch Wanders und Carlys Leben ziemlich, ja, ins Wanken. Carly wird gleich zu Beginn relativ schwer krank und muss ins Krankenhaus. Wanda macht sich wirklich Sorgen um ihr Leben. Und Wanda hat zwar in diesem riesengroßen Plattenbau Bekannte, andere Mütter, und die unterstützen sich auch gegenseitig, teilen ihre Sorgen. Aber so richtig dazu gehört Wanda nicht. Und wenn sie ganz ehrlich zu sich ist, dann möchte sie das auch nicht. Weil hier für immer leben, im 18. Stock, das kann sie sich wirklich nicht vorstellen. Sie möchte sich nicht einrichten in diesem Alltag am Existenzminimum. Sie möchte kein Bürgergeld beziehen. Stattdessen hält sie sich mit kleinen Jobs über Wasser, geht weiter zu Castings und in der Tat eines Tages mit plötzlichem Erfolg. Sie bekommt eine große Rolle bei einer Netflix-Produktion und es scheint wirklich aufwärts zu gehen und alle ihre Träume in Erfüllung. Auch weil Adam dabei ist, ein berühmter Schauspieler, von dem sich Wanda sehr angezogen fühlt und er sich anscheinend auch von ihr. Aber natürlich läuft leider nicht alles so, wie sie es sich wünscht. Und Wanda muss weiter kämpfen für ihr Glück und für das von Carly.
Und wie fandest du es?
Lustig. Das ist so die ganz, ganz klassische. Ich fand, es war ein ganz, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil vorne drauf hat Mareike Fallwickel einen kleinen Blurb gegeben. Ein kleines Zitat von ihr steht vorne drauf. Hart und rau und schön. Und ich glaube, das beschreibt einfach sehr gut, wie dieses Buch ist. Ich fand das ganz besonders. Ich fand die Sprache ganz besonders. Es ist auch eine Ich-Erzählperspektive. Also Wanda ist Protagonistin und Ich-Erzählerin in diesem Roman. Und auch hier ist die Sprache voller Gefühl, voller Liebe, aber auch teilweise voller Abneigung und auch ein bisschen rau und robust teilweise. Und ich finde, man gerät dadurch aber so richtig in den Sog der Geschichte. Also Wanda erzählt die mir und zieht mich mit rein in den 18. Stock. Und im Gegensatz dazu, es gibt nämlich einen krassen Gegensatz zu diesem sehr plastisch beschriebenen Leben in diesem Plattenbau, nämlich diese glitzernde Welt des Berliner Schauspielszene und so. Das fand ich einen ganz spannenden Gegensatz, der da aber auch ganz toll aufgemacht wird.
Also ich war auch direkt drin. Also anders als bei Only Margot, wo ich, habe ja gesagt, ein bisschen brauchte, war ich auch sofort in dieser Geschichte drin tatsächlich. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass ich fand, dass Only Margot sich leichter gelesen hat von der Sprache her, vor allen Dingen, als ich dann einmal drin war. Hier ging es mir ein bisschen anders, weil es ja schon, also ich hatte das Gefühl, es war so ein bisschen sehr versucht, literarischer zu wirken. Ging dir das auch zwischendurch so? Weil es dann so, manchmal gab es so abgehackte Sätze, dann fielen so Sachen, hast du gerade schon gesagt, das Haus wankte so, als wäre es besoffen und so. Also schon sehr bildlich und bildlich-literarisch versucht. Ich finde, das hätte man, also ich hätte das nicht gebraucht tatsächlich für die Geschichte. Weil ich fand, die Geschichte steht ja schon so ein bisschen auch für sich. So dieses vom, in Anführungsstrichen, Ghetto zu Ruhm quasi, vermeintlich Ruhm oder so. Also kannst du mir folgen in meiner Ausführung über die Sprache?
Ja, mich hat das aber, also ich sehe, was du meinst, mich hat's aber, mir wäre es nicht aufgefallen und mich hat es nicht gestört. Ich fand es eher, es sind schöne Bilder, die dadurch entstanden sind. So.
Du warst ein bisschen zu viel.
Es war dann, ja, für mich war es eher so, dass dadurch so ein interessanter Gegensatz aufgemacht wurde zwischen diese raue Sprache auf der einen Seite, ne? Also irgendwie, weiß ich nicht, ich musste schmunzeln an einer Stelle, wo es irgendwie darum geht, wo sie den Anruf bekommt, ne? Und die Mütter hängen dann immer so gemeinsam in dem Hof ab. Und es gibt so drei Mütter eigentlich insgesamt, mit denen sie so angefreundet ist, aber auch nicht so richtig, ne?
Nee.
Weil sie, also ja, keine Ahnung, so richtig, ich weiß nicht, das Verhältnis, das konnte ich nicht so richtig greifen. Es gibt Aileens Mama, die heißt auch konkret den ganzen Roman über nur Aileens Mama, mit der hat sie aber eigentlich am meisten zu tun.
Sie sagt ja auch, so richtig befreundet sind sie nicht und zwischendurch sagt sie auch, die ist völlig irre und ich sollte ihr nicht glauben, ich sollte ihr nichts mehr erzählen. Und dann im Endeffekt ist sie dann der Aileens Mutter natürlich auch super dankbar.
Ja, auf der anderen Seite sind sie auch riesengroße Stützen sich gegenseitig. Ja. Ne? Die haben auch alle Kinder und finden sich da einfach auch in einer ähnlichen Situation wieder.
ich muss dann anstelle schmunzeln nur nochmal um diesen Gegensatz, weil das ist schon ein interessanter Gegensatz, der aufgemacht wird. Also auf der einen Seite diese wirklich fast poetischen Formulierungen, die du sagtest, und auf der anderen Seite dieser ganz roughe Ton, und irgendwie bekommt sie den Anruf von der Casting-Agentur, dass sie die Rolle hat und freut sich riesig und dann immer fragt, wer war das denn? Und Wanda sagt, Hollywood, du Arsch. Einfach so aus dem Nichts. Und ich so dachte, okay, ja, aber das ist dann so meist der Ton. Und das fand ich interessant eher.
Also mir hat vor allen Dingen gefallen dieser Kontrast zwischen Realität, die auch sehr eindeutig beschrieben wird. Also ich glaube, keine von uns beiden möchte gerne in diesem Hochhaus im 18. Stock wohnen, wo alle Leute ihren Sperrmüll einfach nur in den Fahrstuhl schieben und hoffen, kann noch irgendjemand gebrauchen. Und dann dieses große Thema Hoffnung und Sehnsüchte. Also da rauszukommen, Erfolg zu haben, es anders zu machen als die eigene Mutter, es anders zu machen als die Frauen, die auch in diesem 18. Stock oder in diesem Hochhaus mit den insgesamt 19 Stockwerken, aber die auch in diesem Hochhaus leben, die sich mit komischen Ehemännern rumschlagen müssen, die sich mit abgehauenen Männern rumschlagen müssen, die auf der Suche sind nach Liebe, wie Eileens Mutter, ja, die von Tag zu Tag leben im Grunde. Und das fand ich ganz, ganz gut, diese zwei Welten eigentlich, die aufgemacht wurden, weil man ja immer merkt, dass Wanda eigentlich fliehen möchte aus dieser Umgebung. Also sie möchte da raus mit allen Mitteln, eigentlich möchte sie, dass es ihr und vor allen Dingen auch Carly besser geht. Ja, und setzt ihre ganze Hoffnung ist die Schauspielerei.
Ja, und gleichzeitig finde ich halt spannend, dass als Kontrast diese Glitzerwelt aufgemacht wird, so diese künstlerische Bohème der Berliner Schauspielszene mit all dem Produktionsgeld, was da ist und so. Und gleich von Anfang an wird klar, für diese eine Produktion wird sie in das It-Restaurant, ne, Bellmanns heißt es, glaube ich, oder so, in Berlin eingeladen. Da sitzen alle und trinken ganz selbstverständlich super teuren Champagner und sowas. Und gleichzeitig merkt man aber auch, dass sie sich in dieser Welt eigentlich nicht richtig zu Hause fühlt. Und das wird auch klar, ne, wenn sie dann so Szenen beschreibt, wie dann wird sie zu so Partys eingeladen bei so superreichen Produzenten. Und sie merkt auch, hier verstecken sich auch menschliche Abgründe. Natürlich. Und das ist nicht irgendwie so. Und ich finde, das war die interessante Entwicklung von Wanda. Also eigentlich ist es ja so ein bisschen Coming of Age. Eigentlich ist es so ein Roman über das sich finden, auch ein bisschen das Erwachsenwerden, weil sie ist ja auch super jung und schlägt sich. Also ich finde es krass, sowohl was sie als Protagonistin, als Solo-Mom, als auch Margot als Protagonistin, was die für eine Stärke und für eine Kraft haben und wo die sich eigentlich auch alles, was die, für Situationen die ausgesetzt sind und wo sie alleine wirklich durchgehen, das finde ich Wahnsinn. Und sie ist, irgendwie entwickelt sie sich ja und findet, muss ein Stück weit so ihre Heimat für sich finden.
Und, ohne jetzt zu viel zu verraten, merken wir ja auch, wenn wir Wandas Geschichte so lesen und mitverfolgen, dass das, was ihr da so vor der Nase baumelt, was sie vielleicht haben könnte, wenn sie auch weiterhin irgendwie erfolgreich sein möchte oder wird, dass das jetzt auch nicht so das ist, wovon sie eigentlich träumt.
Ja.
Das war jetzt vielleicht sehr verklausuliert, aber ich möchte gar nicht so viel dazu sagen, weil dann verraten wir etwas vom Ende vielleicht. Aber was man vielleicht sagen kann, ist, man kann nicht unbedingt vor seiner Vergangenheit wegrennen.
Nee, und ich glaube, sie merkt auch, dass sie es nicht möchte.
Mhm.
Also zumindest nicht so und nicht so ganz, wie sie sich das immer vorstellt. Und ich finde irgendwie, ich fand das Ende war schön. Ich fand das Ende war versöhnlich irgendwie. Man hat das Gefühl, sie hat einen inneren Frieden gefunden, ein Stück weit mit bestimmten Situationen.
Ja, und ich hatte zwischendurch so ein bisschen auch, Angst ist jetzt zu viel gesagt, aber ich habe gehofft, wo wir schon bei Hoffnung sind, dass es nicht so platt ausgeht, wie es zwischendurch auch hätte sein können.
Ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, ja.
Also
so gradlinig, ne?
Richtig.
Im Sinne von, dass das so eine Heldenreise wird mit, sie arbeitet sich da jetzt raus und dann, ne, wird sie einfach.
Genau. Und dann ist alles anders.
Genau. Und dann ist sie erfolgreich und wird entdeckt und wird gesehen entgegen aller Widrigkeiten.
Ja.
Und dann ist, sondern sie muss da ihren ganz eigenen persönlichen Weg finden. Und ich fand diese Entwicklung von ihr einfach spannend.
Ich auch. Und ich wäre beleidigt gewesen, wenn es anders gewesen wäre.
Ja,
tatsächlich.
Es wäre zu einfach gewesen.
Es wäre zu einfach gewesen. Und eine Freundin von mir hat das Buch schon gelesen und die fragte mich zwischendurch, und wie findest du das? Und habe ich auch gesehen, also wenn das sich jetzt so entwickelt, dann bin ich sauer.
Mhm.
Und war es nicht. Und das hat mir gut gefallen, tatsächlich. Und du hast ja vorhin schon gesagt, Adam spielt eine Rolle. Ich weiß gar nicht, ob du den Namen schon gesagt hast, aber das ist dieser Schauspieler, den sie da kennenlernt und der irgendwie ja, der Superstar, aktuelle Superstar am Schauspielhimmel, deutschen Schauspielhimmel. So, der spielt natürlich eine Rolle. Aber dann auch Will House, das war ja offensichtlich sein Vorname, habe ich auch noch nie gehört. Will House und so weiter, sein Nachname.
Der
oder war das der Nachname?
Der
nee, das war der Vorname. Also ja. Produzent Will House, was für ein ekliger Typ. Der hat einfach nur Kohle, bestellt im Restaurant immer irgendwas, ihm schmeckt es nicht, lässt stehen, bestellt irgendwie die Weinkarte rauf und runter und söffelt das dann alles. Also, boah, was für ein Typ, ey.
Ja, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen, ja genau, dieses Feststellen so, es gibt keine Welt, die komplett perfekt ist. Gibt es auch wirklich nicht, ne? In jeder Welt, egal ob das jetzt im Plattenbau ist, ne, oder in einer reichen Glitzerwelt, wirst du Menschen begegnen, die dir im Zweifelsfall nicht gut tun oder die du als irgendwie, wo du Charakterzüge entdeckst, die dir nicht gefallen und so. Also deswegen, ich finde, es war auf jeden Fall eine absolut auch differenzierte Betrachtung von verschiedenen Welten. Und was ich nochmal spannend fand, was man sich bestimmt auch nochmal länger angucken könnte, ist so ein bisschen in beiden Romanen, finde ich, sowohl bei Ruthie Thorpe, Only Margot, als auch bei Sarah Mühe, 18. Stock, so ein bisschen die Rolle, die Männer spielen, ne? Und wie hilfreich die wann sind und ja, was für eine Welt sich an Allies, also in Anführungsstrichen als an Verbündeten, so auf eigentlich erstmal auf sich gestellten Müttern erschließt eigentlich. Und das sind ganz oft die Frauen. Also da ist in Only Margot der Jinx, der Vater von Margot als Ex-Wrestler und so, der auch seine Kämpfe kämpft und seine Dämonen zu bekämpfen hat quasi. Aber ja, das ist jetzt für mich ad hoc so der einzige wirklich hilfreiche männliche Charakter in den beiden Büchern, oder?
Ja, und vor allen Dingen einer, der es, und so habe ich sie ihm abgekauft, auch ehrlich meint. Also, dass er nicht nur bei Margot ist und ihr hilft, damit sie ihm auch hilft, irgendwie clean zu bleiben und so weiter, sondern er sieht das auch und er unterstützt sie auch mit OnlyFans und so weiter. Das war so ein treuer Typ, der aber auch natürlich sein Päckchen dabei hatte. Und bei 18. Stock, ja, ich meine, es gibt einen Punkt, wo dann auch Adam sich abwendet. Erst einmal.
Ja.
Also, wo ich auch dachte, so, Alter, jetzt, das kannst du jetzt auch mal ein bisschen einen Schritt zurück und dann denkst du nochmal darüber nach und dann handelst du vielleicht anders. Aber gut, am Ende ist es auch nur ein impulsiver Typ.
Ja, aber interessant, wie viel dann sozusagen so eine Rolle, ne, die man in der Gesellschaft spielt, alleinerziehende Mutter sein aus verschiedenen Gründen und auf sich gestellt sein, wie viel dann der Blick auf diese Rolle auch über die Gesellschaft so aussagen kann, finde ich, ne, wie sie diesen dann doch wirklich jungen Frauen, die eigentlich jede Unterstützung bräuchten, ne, die sie irgendwie bekommen können, wie die Welt ihnen dann irgendwie auch so begegnet und so. Und das fand ich einen wirklich interessanten Aspekt in beiden Büchern. Ja. Einfach, den man auf jeden Fall nochmal auch unter dem Aspekt, was möchte die Autorin uns damit sagen, auch sich nochmal überlegen kann, nochmal drüber nachdenken kann.
Ich habe auch eine Frage an dich.
Nämlich
eine Vergleichsfrage. Also wir haben zwei Frauen, Wanda und Margot. Wir haben zweimal eklatante Geldprobleme, also deutlich, deutlich, die beiden brauchen Kohle. Bei welcher dieser beiden Frauen hast du denn mehr mitgelitten, würde ich so nennen wollen?
Oh Gott, Hella, kannst du mal aufhören, mir so schwierige Vergleichsfragen zu stellen? Ich habe das Gefühl, jedes Mal wieder winde ich mich da irgendwie absolut unbefriedigend raus, weil ich immer sage, ja, eigentlich beide.
Nee, du musst dich jetzt entscheiden.
Also, ich habe mehr mitgelitten bei Margot, einfach aufgrund der Tatsache, weil auf sie ja dieser wirklich krasse Kampf zukommt, dass ihr jemand ihr Baby eigentlich wegnehmen möchte. Und da habe ich wirklich mitgelitten. Da dachte ich mir, nein, jetzt nicht auch das noch. Und oh, hoffentlich klappt da alles und so. Und ich muss sagen, Wanda habe ich eher angefeuert und dachte mir, ja, das schaffst du, Girl, so ein bisschen. Das waren, vielleicht kann man das so als ein Teil der Gefühle beschreiben, die ich den Protagonistinnen gegenüber entwickelt habe beim Lesen. Liebe Hella, ich habe natürlich auch eine Vergleichsfrage an dich. Ich werde da jetzt genauso streng sein, aber du schaffst das ein bisschen besser, die stringent zu beantworten. In welchem Roman hattest du denn, und es geht eigentlich in eine ganz ähnliche Richtung, das Gefühl, so die Probleme, vor denen Solo-Moms stehen, alleinerziehende Mütter stehen in unserer Gesellschaft, welcher Roman hat dir das da ein bisschen plastischer sozusagen beschrieben oder wo wurde es dir bewusster beim Lesen?
Also ich glaube tatsächlich bei Sarah Gmürs 18. Stock, einfach weil es in Deutschland spielt.
Ja, okay.
Wobei es natürlich, man die Geschichte von Only Margot aus Kalifornien sich auch in Teilen einfach auf Deutschland ummünzen könnte. Aber wenn ich mir überlege, ich wäre jetzt vielleicht selber alleinerziehend, dann denke ich natürlich, ja, vielleicht wohne ich dann auch in so einem Block und versuche irgendwie mit Geldproblemen umzugehen, möchte aber nicht Hilfe annehmen, Sozialhilfe annehmen oder so, weil das ist ja auch ein Thema bei Wanda, dass sie sagt, nee, sie will sich da irgendwie selber durchkämpfen. Und also das ist einem natürlich schon näher gewesen als jetzt die Geschichte von Margot in Kalifornien. Nichtsdestotrotz hat sie auch große Probleme in Kalifornien. Betreuung zum Beispiel, ich meine, das ist ja hier auch ein Riesenproblem, Kinderbetreuung und so weiter. Aber ich würde sagen, erstmal 18. Stock.
Spannend. Und wir wollen natürlich auch total gern wissen, wie ihr unsere Vergleichsfrage beantworten würdet. Und wenn euch da was einfällt, was ihr mitteilen wollt, schreibt uns doch immer total gern an buchclub@bildtv.de. Das kommt an und wird gelesen. Und wir finden es total toll, wenn ihr Lust habt, mitzudiskutieren. Könnt ihr übrigens auch bei Spotify unter den Folgen einen Kommentar da lassen.
Genau, sehr gerne sogar. Falls ihr jetzt sagt, ich möchte lieber was anderes lesen, da habe ich jetzt nicht so viel Lust drauf, dann hört doch mal in unseren Lesetipp.
Lesetipp. Hallo, ich bin Gabriele Pochamer, Autorin des Buches Jung Ü50 sucht, habe Falten, sehe aber auch deine nicht mehr so gut. Flirten, Dating und Liebe für alle, die sich neu verlieben wollen. Mein Lesetipp für euch ist außerdem das Buch von Bonnie Garmus, Eine Frage der Chemie. Warum? Ja, da gibt es eigentlich nur einen Satz dazu. Elisabeth Zott ist eine Frau mit dem Auftreten eines Menschen, der nicht durchschnittlich ist und es nie sein wird. Also statt Elisabeth Zott könnte da auch Gabriele Pochamer stehen.
Vielen Dank für diesen Lesetipp. Eine Frage der Chemie haben wir auch schon mal gelesen. Ist bestimmt mindestens ein Jahr her. Scrollt doch nochmal runter in unserem Feed. Da könnt ihr das hören, was wir dazu sagen. Da waren wir auch erst bei einer Lesung und dann haben wir das Buch gelesen, ähnlich wie jetzt bei Only Margo. Nächste Woche, liebe Dörte, lesen wir was ganz anderes.
Ja, wir sind filmisch inspiriert oder zumindest serieninspiriert bei diesen beiden Titeln. Und zwar sind das Bücher, die uns zumindest vom Thema her an White Lotus, die Erfolgsserie, erinnern, wo jetzt gerade die dritte Staffel gelaufen ist. Wir lesen für die nächste Folge von Emma Rosenblum, Very Bad Company.
Und das zweite Buch ist Die Fletchers von Long Island von Taffy Brodesser-Ackner.
Schaltet wieder ein, wenn ihr mit uns eintauchen wollt in unsere Lesewelt. Total toll, dass ihr diesmal dabei wart. Falls ihr zwischendurch Sehnsucht bekommt, schaut vorbei bei Instagram @bildderfrau. Da sind wir unterwegs, auch mit Seitenweise Glück.
Dann dürft ihr uns gerne bewerten. Am liebsten 5 Sterne. Ihr aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Zwischendurch könnt ihr auch nochmal unsere extra Sonderfolgen hören, wo es ganz viel auch um Themen geht, die sich so hinter den Kulissen der Bücher abspielen. Und falls ihr alle schon durchgehört habt, müsst ihr euch leider gedulden bis zur nächsten Folge, aber das schaffen wir gemeinsam. Und wir gehen direkt weiterlesen.
So machen wir das.
Bis dann.
Tschüss, Hella. Tschüss.